Das starke Geschlecht ist eigentlich das schwache Geschlecht.
Du hast jetzt über diese lange Zeit die Männer besonders gut kennengelernt mit ihren Ängsten, Problemen, Gedanken, Emotionen.
Früher hätte nie ein Mann angerufen und gesagt, ich bin eigentlich von meiner Frau geschlagen worden. Aber Männer reden über Fußball.
Toxisch ist so ein Wort, Patriarchat, der alte weiße Mann, der für viele ist er dann die Schuld bekommt.
Das Problem ist, dass es zu wenig positive Rollenbilder über diese neue Männlichkeit gibt.
Auf die Kettensägen oder mögliche Kalaschnikows in Nicaragua kommen wir dann vielleicht später noch zu sprechen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres fürsorglichen Podcasts. Mensch Merkur, ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Es ist wieder soweit, neuer Gast, spannendes Thema. Ja, es geht um ein Thema, ich würde sagen, das ist so ein bisschen zwischen Schublade und Tabu angesiedelt, also höchste Zeit, dass wir darüber reden. Es geht um das Thema Männer, vor dem Hintergrund, ja, so ein bisschen Vorsorge, Prävention, wie gehen Männer mit Krisen, mit Ängsten um in Zeiten wie diesen, was gibt es für Möglichkeiten, Hilfe zu suchen? Und da haben wir jemanden gefunden, der prädestiniert ist, darüber zu sprechen. Er ist ein Menschenfreund, Entwicklungshelfer, hat den Bruno Kreisky Menschenrechtspreis bekommen. Er ist der Obmann des österreichischen Notrufdienstes in Österreich und er wird mit uns über diese Themen reden, über Rollenbilder, über toxische Männer. Wie geht es Ihnen? Was kann man dagegen tun? Was tut er seit Jahren dafür, damit ja, da Hilfe angeboten wird? Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Martin Hochegger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das wird ein sehr spannendes Gespräch, lieber Martin. Ich freue mich. Wie immer beginnen wir mit einer kurzen Fragerunde. Du bekommst ein paar Fragen und wir bitten um intuitive Antworten.
Okay.
Erste Frage. Männlichkeit bedeutet für mich?
Eine klare Rollenidentität.
Werden Worte wie toxisch und Depression mittlerweile zu inflationär verwendet?
In manchen Bereichen auf alle Fälle.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Beim Tod eines Angehörigen meiner Liebsten.
Telefonisches Gespräch oder persönliche Unterhaltung?
Hängt von der Situation ab.
Bauchgefühl oder Kopfsache?
Beides, wenn es geht.
Kann man mentale Stärke auch trainieren?
Auf alle Fälle.
Ein Klischee über Männer, das nicht stimmt?
Oh, da muss ich nachdenken. Ja, dass Männer nicht weinen, ist auf der einen Seite ein Klischee und auf der anderen Seite stimmt es auch. Also das wäre das Erste, was mir einfällt.
Einen Rat, den ich jungen Männern mitgeben möchte?
Lernen, die Gefühle auszusprechen und gewaltfrei zu kommunizieren.
Schwäche zu zeigen ist für mich persönlich?
Eine Möglichkeit, mein Ich sichtbar zu machen.
Als Kind wollte ich?
Als Kind wollte ich so werden wie Winnetou.
Der Indianer kommt später noch. Ja. Ich wünschte mir, mehr Männer würden so sein wie?
Wie Mahatma Gandhi.
Das nehmen wir. Das war es auch schon. Lieber Martin, vielen Dank für die Fragerunde. Und jetzt beginnen wir mit dem Gespräch. Und die Frage natürlich, die sich ein bisschen aufdrängt, ist Thema Karriereplanung. Wie ist das alles passiert? Wie bist du da in dieses komplexe, sehr differenzierte Feld reingerutscht? War das immer schon Teil deiner Kindheitswünsche? Wie bist du dem Thema nahegekommen? Was hast du auch studiert? Wie war der Bildungsweg? Kannst du das kurz anreißen?
Also grundsätzlich komme ich aus einer sehr politischen Bauernfamilie. Mein Großvater war ein dezidierter Antifaschist und war auch nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Bürgermeister im Nachbarort. Und diese Diskussionen in der Familie selber und vor allem in der Familie des Großvaters haben mich immer irgendwie fasziniert. Und als Jugendlicher, ich bin also ins Gymnasium gekommen, war ich erstaunt, wie viel Nazi-Lehrer wir eigentlich im Gymnasium gehabt haben. Und das war so der erste Versuch meines politischen Widerstandes, dort zu üben. Ich bin dann ausgestiegen, ich habe dann ein halbes Jahr in einer Höhle in Kreta gelebt, so quasi als Gegenbild zum Establishment und anschließend, und dort habe ich einige Kollegen aus der ganz linken Szene kennengelernt, bin mit ihnen dann nach München und habe in einer K-Kommune gelebt. Das war sehr spannend, weil ich da absolut also ideologisiert worden bin, Auseinandersetzung mit Marx, mit Engels, mit Feuerbach, für mich als Steirer Bur aus der Provinz eine neue Welt. Mit dieser neuen Welt bin ich zurückgekehrt und habe dann für viele überraschend Religionspädagogik studiert. Und habe dann die Ausbildung fertig gemacht und habe dann als Religionslehrer begonnen, in Sondereinrichtungen zu arbeiten. Es ging darum, den Benachteiligten unserer Gesellschaft aber zur Seite zu stehen. Und deswegen war es für mich immer klar, ich arbeite in Sonderschulen. Und meine erste Karriere als Sonderschullehrer war Kapfenberg. Es war sehr spannend, in Kapfenberg in der Sonderschule zu unterrichten. Es war eine sehr große Einrichtung. Und da ging es das erste Mal darum, auch in der Auseinandersetzung Arbeiterschaft, Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs durchs Bildungssystem, aber auch reproduzieren der sozialen Klasse durch unser Bildungssystem, nämlich Abschieben der Kinder in die Sonderschule. Nach 2 Jahren ist mir die Feuerei auf den Geist gegangen. Ich wollte nicht mehr in der Früh so früh aufstehen. Ich wollte nach Graz. Das ist mir dann auch gelungen. Ich habe dann im Odilien-Institut, im Blindeninstitut unterrichtet. Und im Laufe des Unterrichts habe ich die erste therapeutische Ausbildung gemacht. Ja, therapeutisch orientierter Unterricht in Deutschland. Und auf der Basis dieser Ausbildung wurde ich dann eingeladen in der Psychiatrie, damals im sogenannten Feldhof zu arbeiten. Und dort habe ich dann als Lehrer und Therapeut an der Landesheilstätten Sonderschule gearbeitet, 17 Jahre lang, und habe also mit den Kinder und Jugendlichen gearbeitet, die schwerste Traumatisierungen hatten, die massive Gewalterfahrungen hatten und auch quasi Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Nach diesen 17 Jahren, da hatte ich dann inzwischen schon eine Therapieausbildung gemacht und eine Supervisionsausbildung noch dazu, habe ich dann eine Einrichtung zu leiten begonnen in Bruck an der Mur. Es war eine Einrichtung der Kreuzschwestern. Da ging es darum, Kinder zu begleiten, die massive Gewalterfahrungen hatten. Und jedes Mädchen, das dort untergebracht war, war sexuell missbraucht. Also da ging es darum, also eine neue pädagogisch-therapeutische Begleitschiene aufzubauen, um diesen Kindern tatsächlich zu helfen. Nach dieser Episode bin ich dann in die Politik gegangen, weil ich mir gedacht habe, so, man muss die politischen Strukturen verändern, damit also hier Gewalt nicht so sehr wieder ins Spiel kommt, in den Familien und sonst wo. Und war dann Landesgeschäftsführer einer politischen Partei. Und danach habe ich also das Gefühl gehabt, naja, in dieser Form steht man irgendwann einmal an als kleine Oppositionspartei. Und bin dann gewechselt in die Geschäftsleitung der Lebenshilfe, also der größten Lebenshilfe in der Steiermark, und habe dort den Wohnbereich ausgebaut. Dazwischen gab es Episoden wie 2 Jahre Arbeit in Nicaragua als sogenannter Brigadist. Da ging es darum, zerstörte Dörfer, die im Bürgerkrieg zerstört wurden, wieder aufzubauen. Ich bin wahrscheinlich, sage ich einmal, der Grüne, der am meisten Tropenholz gefällt hat. War immer mit der Motorsäge im Dschungel und habe bewacht durch 2 Milizianos immer versucht, Bäume zu fällen. Das war gar nicht so einfach. Und mit diesen Bäumen sind dann Zivilschutzbunker gebaut worden oder Häuser oder Brücken. Und das war eine sehr spannende Tätigkeit. Also da ging es auch darum, sozusagen Unterdrückten, die das erste Mal in ihrem Leben in die Freiheit kamen, selbst entscheiden konnten über ihr Leben, also landlose Bauern zu unterstützen, quasi einen Neuanfang in ihrem Leben zu machen, als Kleinbauern und ihnen dazu beizustehen, dass das auch von Erfolg gekrönt ist.
Nur klar, eine Zwischenfrage, beziehungsweise auf die Kettensägen oder mögliche Kalaschnikows in Nicaragua kommen wir dann vielleicht später noch zu sprechen. Aber das ist alles jetzt in der Entwicklung sehr stringent. Also das war bei dir immer schon sozusagen auch in der Anlage zu helfen, wie du gesagt hast. Hattest du nie einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, keine Ahnung, bürgerlicher Beruf, irgendeine andere Ausbildung hätte dich vielleicht gereizt auf diesem langen, sehr spannenden, facettenreichen Weg? War das einmal da? Ich studiere Lehramt und wäre Deutschlehrer oder keine Ahnung?
Es war eigentlich nie da. Also sozusagen die Grundprägung Menschen beizustehen, denen das Schicksal irgendwie übel mitspielt, das war von Anfang an klar. Und es ging eher darum, wenn Karriere und sich zu entwickeln, sich zu professionalisieren. Ja. Und eins kommt schon noch dazu, also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich irgendwann einen Punkt erreicht habe in einer Arbeit, wo es dann nur mehr Routine geworden ist, dann war es mir zu langweilig, sage ich einmal, war es keine Herausforderung mehr. Und dann hatte ich das Glück, dass dann irgendwie ein neuer Job aufgetaucht ist, wo ich wiederum ein Stück sozusagen mich weiterentwickeln konnte. Es war ja nicht immer so einfach, von einem Job zu anderen zu wechseln, außer dass bestimmte Grundhaltungen da waren. Ja, das schon.
Du hast erwähnt, das Sonderkrankenhaus, psychische Betreuung für Kinder, Jugendliche, da warst du noch sehr jung und du wirst da relativ drastisch mit Lebenssituationen konfrontiert, die emotional sehr stark natürlich auch an dir nagen. Hat es irgendwelche Schlüsselmomente gegeben? Damals wurde gesagt, das ist schon heftig. Also du musst das selbst auch verarbeiten. Du musst sozusagen den anderen eine Hilfestellung anbieten. Wie bist du damit umgegangen? Welche Momente waren da besonders schwierig oder prägend für dich am Anfang?
Die Lebenssituation der Kinder unten in der Psychiatrie waren sehr belastend, weil sie praktisch wie in einem Gefängnis gehalten wurden. Damals war die Psychiatrie eine sehr menschenfeindliche, in manchen Bereichen, Organisation. Und was geholfen hat, war die Solidarität unter den Kollegen und Kolleginnen. Wir waren an die 40 Personen, die sozusagen unten an dieser Schule gearbeitet haben. Und je schwieriger die Bedingungen geworden sind, umso überforderter nicht so sehr unsere Kollegen, sondern vor allem die Pfleger und Pflegerinnen waren, umso mehr gab es von unserer Seite her den Versuch, diese Bedingungen zu verändern. Aber die haben sie eben nicht verändert, bis wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich war dann der Sprecher der Lehrer und wir haben die Misshandlungen, die den Kindern passiert ist, dokumentarisch aufgenommen und an die Öffentlichkeit gebracht. Und das war ein riesiger Skandal damals. Und erst dann hat die Politik und die Schulbehörde reagiert. Und es gab dann eine internationale Untersuchungskommission. Ich war damals Sprecher der Lehrer. Und diese internationale Untersuchungskommission hat uns in allen Punkten Recht gegeben. Und es war dann klar, dass die Politik diese Schule schließen musste und dass es ein Konzept geben musste einer dezentralen Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen und auf keinen Fall mehr ein mindestens 10-jähriger Gefängnisaufenthalt.
Das heißt, du hast das System von innen versucht zu reformieren. Wie wurde mit dir denn umgegangen, als du sozusagen das System, wo du ja drin warst, so leicht kritisiert hast und versucht hast zu reformieren?
Naja, ganz leicht war es nicht. Also kann mich noch erinnern, wenn ich in die Kantine gegangen bin, dann war es plötzliches Schweigen. Ja? Also da hat man schon gemerkt, also als quasi Nestbeschmutzer wird man nicht so gerne gesehen. Wiewohl ich natürlich auch verstanden habe, dass alle Kollegen, die damals in der Psychiatrie gearbeitet haben, unter einem unglaublichen Druck gelebt haben. Ja? Weil sozusagen die Psychiatrie damals von einem ganz anderen Menschenverständnis noch ausgegangen ist, das mit dem heutigen nicht mehr vergleichbar ist. Also Gott sei Dank hat sich da viel entwickelt im Rahmen von Psychiatriereformen und Verkleinerungen der Psychiatrie, Optimierung, was den Personalstand betrifft, obwohl noch immer relativ angespannte Situation, aber doch eine menschenfreundlichere Psychiatrie, die sich daraus entwickelt hat.
Okay, dann versuchen wir den Sprung zu schaffen, dann hin zu der Institution, die dich jetzt prägt, die dich schon lange prägt, die viele, wie gesagt, vielen hilft, vor allem Männern. Der Notruf, die Hotline, wie kamst du zu deiner Andockung dort, beziehungsweise viele, die Geschichte nicht kennen, der Gründer, der vor dir aktiv war, kannst du vielleicht kurz erzählen, wie du da reingekommen bist, wie die Verbindung entstanden ist?
Also grundsätzlich existiert der Männernotruf seit 2013. Er wurde gegründet von einem Polizisten, der eigentlich damals sehr bekannt war, Eduard Hamedl, der immer wieder in Situationen gerufen wurde, überall dort, wo es um Gewalteskalationen ging, bis hin zu Geiselnahme in der Kalau. Und da gibt es ja auch einen Film darüber mit dem Harald Krasnitzer, wo also das Leben und die Interaktion damals vom Eduard Hamedl also festgehalten wurde. der hat den Männernotruf aufgebaut. Und nach 10 Jahren hat er so das Gefühl gehabt, so jetzt ist genug für ihn und seine Kollegen. Die haben das ja alles ehrenamtlich gemacht. Und ich bin eingestimmt zu einem Zeitpunkt, wo so die Fragestellung war, wie soll es denn überhaupt mit dem Männernotruf weitergehen? Ja? Und ich habe dann quasi einen Vorschlag gemacht, einen Organisationsentwicklungsprozess zu machen. Und aus dem Ergebnis heraus einen Transformationsprozess einzuleiten. Weil es klar war, dass nicht nur der Edi Hammedl quasi in Pension geht, sondern auch 2/3 der Kollegenschaft damals, die fast ausschließlich aus Polizisten bestanden haben. Und ich habe dann den Organisationsentwicklungsprozess gemacht und es war klar, also der Männernotruf kann weiter existieren, es muss nur optimiert werden. Und wir haben dann den Optimierungsprozess begonnen durchzuführen auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt mache ich das 3. Jahr und ich glaube sehr erfolgreich. Wir haben den Bekanntheitsgrad sehr deutlich steigern können. Also wir haben fast 80% mehr Anrufe als vor 3 Jahren. Hängt natürlich mit den Entwicklungen überhaupt zusammen, dass immer mehr Männer einfach krisenhafte Erscheinungen erleben und bei uns anrufen. Gott sei Dank rufen sie immer mehr an. Und wir haben auch, was die Beratungsqualität betrifft, optimiert. Wir haben unseren Personalstand differenziert von Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Pädagogen bis hin zu Juristen, also quer durch den sogenannten Krautgarten, was das betrifft, was sehr hilfreich ist dann bei den Beratungsgesprächen beziehungsweise auch Reflexionseinheiten. Wenn ein Jurist hat einen ganz anderen Blick wie ein Sozialarbeiter oder ein Pädagoge oder Psychotherapeut. Und aus dieser Mischung heraus, sage ich einmal, entsteht jedes Mal eine neue Sicht der Dinge. Und das heißt, wir können jedes Mal bei unseren Schulfix-Sitzungen, die einmal im Monat stattfinden, quasi so qualitativ reflektieren, dass wir immer einen Mehrwert haben aus der Situation.
Genau, das ist ja spannend. Und das haben wir im Vorgespräch auch schon angerissen. Du bist sozusagen an vorderster Front. Du bist ja selbst auch im Telefondienst unterwegs. Das heißt, du hast jetzt über diese lange Zeit, über die Jahre ja die Männer besonders gut kennengelernt, jetzt mit ihren Ängsten, Problemen, Gedanken, Emotionen. Wie sehr kann man nur davon sprechen, dass das starke Geschlecht wirklich stark ist? Wie würdest du das beurteilen aus deiner Sicht?
Ja, wenn ich es ganz provokant sage, also geht es eigentlich um eine Umkehr der Situation. Das starke Geschlecht ist eigentlich das schwache Geschlecht. Wenn wir verschiedene Indikatoren anschauen, wie Lebenserwartung, ja, wie Anzahl der Unfalltoten oder auch wer von der Kriminalitätsstatistik her, ja, wer ist quasi mehr anfälliger für kriminelle Aktivitäten, Gewaltaktivitäten, ja, bis hin zu Suiziden. Ja. Überall sind die Männer eigentlich von der Statistik her viel ausgeprägter präsent. Ja. Zum Beispiel bei den Suizidraten steht das Verhältnis 5:1. Also 5-mal mehr Männer wählen diesen Weg in den Tod als Frauen. Und das muss ja bestimmte Ursachen haben. Ja? Und ich denke mal, wenn man in Richtung auch jetzt Maßnahmen denkt, was denn die Männer brauchen würden, so wäre es ein anderes Rollenbild von der Erziehung her schon, dass auch kleine Buben ihre Gefühle ausdrücken können, dass sie gewaltfrei kommunizieren lernen. Ja? Und dass sie das quasi fortsetzt, dass Gefühle auszudrücken, auch zu weinen, Schwäche zuzugeben, ein ganz normaler Anteil eines männlichen Rollenbildes wird. Und da denke ich mir, ist Prävention sinnvoll eingesetzt, wenn sich das entwickelt. Aber da müssen ganz viele Institutionen mitarbeiten. Es gibt noch ganz starke Rollenklischees, wie Buben und wie Mädchen zu agieren haben, ja, auch auf der partnerschaftlich-emotionalen Ebene. Und da gibt es viel zu tun.
Spannend. Man würde ja meinen, dass die junge Generation, die jungen Männer gar nicht ja, so ungern oder so unhäufig über ihre Gefühle reden. Wie ist da die Altersstruktur beim Notruf bei euch? Also was kann man da sagen ungefähr?
Naja, es ist schon wir führen ja genaue Statistiken über die Anrufe und auch über die Alterssituationen, wenn wir Möglichkeiten haben, das Alter zu eruieren. Es sind ja die Anrufe anonym und es muss ja keiner sein Alter preisgeben oder seine Herkunft oder was auch immer. Derzeit ist die Hauptgruppe der Männer, die anrufen, Männer zwischen 35 und 45, die das erste Mal erleben, dass ihre langfristige Beziehung einfach sich auflöst. Wo sie kaum Strategien haben, damit umzugehen, wo sie sehr verzweifelt sind und wo eine große Sorge bezüglich der Obsorge, was die Kinder betrifft, da ist, weil die Sorge nicht zu Unrecht da ist, dass die Mütter die Kinder zugesprochen bekommen und von daher die Väter auf die Gunst der Mütter angewiesen sind oder wären, ob sie die Kinder sehen können oder nicht. Das ist derzeit die Hauptgruppe. Aber auf die ursprüngliche Frage, wie junge Männer mit Gefühlen umzugehen, ja, das ist sicher eine neue Generation. Ja, hat aber auch was mit Bildung zu tun. Ja. Also je gebildeter jemand ist, umso mehr lässt er sich auch darauf ein, die Rolle zu hinterfragen. Je weniger gebildet ich bin, ja, also wenn ich eine andere klassische Schullaufbahn habe, ja, umso mehr laufe ich in Gefahr, in toxische, sehr patriarchale Männerbilder wieder abzugleiten. Das erspart jenen sicher das Nachdenken darüber nicht, wenn sie quasi ein Universitätsstudium haben. Es gibt genug Machos auch in diesem Bereich. Aber eins können wir schon feststellen, dass es eigentlich eine Aufspaltung gibt in dieser Frage. Auf der einen Seite haben wir die Diskussion losgetreten durch MeToo, ja, über geschlechtliche Identitäten, ja, und um Menschenrechte und um Menschenwürde auch von Menschen, die sozusagen in ihrer Identität in einer noch zu definierenden Situation sind. Und wir sind, glaube ich, derzeit bei 64 sexuellen Identitäten. Ist vielleicht nicht immer ganz nachvollziehbar in dieser einen Richtung. Und das wird auch verwendet von manchen politischen Kreisen, die sagen, also habt keine anderen Probleme, Klammer auf, Klammer zu. Aber für die Betroffenen sind es Probleme. Und auf der anderen Seite haben wir eine Rückentwicklung im Männerbild, ja, getragen von bestimmten sehr konservativen religiösen Gruppierungen, aber der rechten Parteien, wo hier sozusagen ein altes, sehr traditionelles, toxisches Männerbild wieder hervortritt und auch das Bild von Familien dominiert.
Du hast vorher erwähnt, Männer neigen zu Alkoholismus, zu Suizid. Also das heißt, wenn die in gewissen Drucksituationen, in Angstsituationen sind, ist das ihr Ventil. Wie gehen Frauen damit um im Vergleich? Oder was ist das klassische Ventil für Frauen?
Eins muss man schon dazu sagen, also die Gewalt, die von Männern ausgeht gegenüber Frauen, ist natürlich sehr, sehr groß. Und die Anzahl der Femizide in Österreich spricht ja dafür, dass sehr viele Männer hier einen Weg wählen, der einfach nur menschenunwürdig und destruktiv ist. Auf der anderen Seite emanzipieren sich natürlich Frauen in den Beziehungen immer mehr, das zu Recht. Sie sind auch nicht mehr so ökonomisch abhängig wie früher. Das heißt also, aufgrund dieser Gleichstellung in der Familie lassen sich Frauen einfach bestimmte Dinge einfach nicht mehr gefallen. Und es gibt auch sozusagen hier die Wahrnehmung von Männern, die anrufen, die sagen, ich bin eigentlich von meiner Frau jetzt körperlich attackiert worden. Mhm. Das zeigt auch, dass Männer bereiter sind, sich selber in Frage zu stellen, auch ihre Männlichkeit in Frage zu stellen. Weil früher hätte nie ein Mann angerufen und gesagt, ich bin eigentlich von meiner Frau geschlagen worden. Das hätte ja zu seinem Männerbild gar nicht gepasst. Mhm. Ja.
Was ich vielleicht nur auch gemeint hätte bei der Frage, gar nicht so sehr nur, warum jetzt eher Männer zu Alkoholismus als Ventillösung oder zu Gewalt oder zu Drogen oder was auch immer neigen, sondern dass es faktisch ja so ist. Und wie Frauen sozusagen im Umkehrschluss, schlucken die das runter, verdrängen die das, reden die mit Freundinnen offen drüber? Ja. Hast du da irgendwie?
Also das ist sicher eine Erfahrung, die, glaube ich, auch sozialwissenschaftlich bestätigt ist, dass Frauen viel früher über ihre Gefühle sprechen und sich da ganz schnell mit Freundinnen austauschen können. Das, die Männer reden über Fußball und über, weiß ich nicht, über Autos, ja, haben wir es einmal so. in der Regel und können sich gut darüber austauschen, auch ihre Gefühle über Fußball und am Fußballplatz ausdrücken. Da ist es ja legitimiert sozusagen. Ja. Aber Frauen haben natürlich die Gabe, früher und schneller und öfter mit Freundinnen darüber zu reden, wie es ihnen wirklich in den Beziehungen geht. Ja.
Okay, das heißt, es ist nicht nur so ein Mythos, dass Männer jetzt eher tendieren zu oberflächlichen Gesprächen, sei es am Fußballplatz oder im Pub, sondern das kann man soziologisch faktisch nachweisen, dass tiefe Gespräche eher dann eine weibliche Sache sind. Oder einen Weg zu finden, über Gefühle zu reden mit
Das ist eher, mit, so, so mit würde ich es eher formulieren.
Okay,
ja.
Ja. Okay. Du hast es eher erwähnt, also die Nachfrage bei euch, also das ist Erfolgsgeschichte, definitiv, die Nachfrage steigt. Ist es jetzt eher die Offenheit, die Männer zeigen, weil sie jetzt mehr darüber reden, oder gibt es einfach viel mehr Krisensituationen, mit denen Männer konfrontiert werden, oder ist es eine Mischung aus beiden?
Es ist eine Mischung aus beiden. Also es ist offenkundig, dass es gesamtgesellschaftliche Krisen gibt, die Menschen verunsichern, also nicht nur Männer, sondern auch Familien und die Frage, habe ich noch einen Arbeitsplatz oder nicht in Zukunft, über KI und sonstige Dinge bis hin zu Friede und Aufrüstung und was auch immer, verunsichern natürlich, und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Befindlichkeit aus, auf wie sehr sind die Menschen in Balance oder wie sehr nimmt die Angst eigentlich zu, weil die Angst ja das prägende Gefühlselement ist insgesamt. Ja. Und da kommt noch ein Phänomen dazu, das eher sozusagen einen demokratiepolitischen Aspekt hat. Ja. Früher haben die politischen Parteien über die Demokratie den Menschen ein Gefühl vermitteln können, dass es immer weiter aufwärts geht, das Gefühl der Hoffnung. Die Hoffnung für eine bessere Zukunft. Und jetzt merken immer mehr Menschen, dass wir am Plafond dieser Entwicklung möglicherweise sind. Und aus dieser Hoffnung entsteht Enttäuschung als neues Gefühl. Und wenn es um die Bewertung der politischen Parteien und der Regierungen geht, dann entsteht die Wut. Die Wut auf jene, die es nicht schaffen, quasi die gesellschaftlichen Bedingungen so zu verändern, dass sie keine Angst mehr haben braucht. Und dann gibt es Parteien, die Wutsammler sind. Da möchte ich nicht aussprechen, welche das sind, aber es gibt diese Wutsammlerparteien. Und das ist ein Kanal dann. Aber der andere Kanal ist ja, wie gehe ich individuell damit um? Was macht das mit mir und mit meiner Angst, die ich habe? Ja? Und das führt dann natürlich schon dazu, dass immer mehr Männer sich dieser Situation bewusst sind, dass sie eigentlich in einer Krise sind. Und dass sie dann zum Hörer greifen und bei uns anrufen, Gott sei Dank.
Vielleicht nochmal zu dem Thema Rollenbilder und wie Männer damit umgehen. Ich glaube, wir leben ja trotzdem in Zeiten, wo über diese Bilder dann auch gesprochen wird. Du hast es erwähnt, toxisch ist so ein Wort, Patriarchat, der alte weiße Mann, der für vieles auch dann die Schuld bekommt. Wie schwer ist es für Männer angesichts mit der Konfrontation, die ja vielleicht jetzt eher neu ist und eher jung in der Diskussion, dann eine Balance zu finden zwischen ja, einerseits Beschützer schon sein, gleichzeitig sensibel über Gefühle reden, bei der Kindererziehung mithelfen, gleichzeitig Karriere machen. Wie viel Druck entsteht da oder ist das eher zu belächeln oder wie siehst du da diese Drucksituation für Männer auch in der heutigen Zeit?
Ja, die ist absolut da. Ja. Und das Problem ist, dass es zu wenig positive Rollenbilder über diese neue Männlichkeit gibt. Ja. Wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Orientierungshilfe, ja, für die neue Männlichkeit. Weil ja die Erwartungshaltung genau die sind, die du beschrieben hast. Ja. Also die sind eine Vielzahl von Anforderungen, wo sozusagen das eher eingeengte Spektrum von früher nur mehr bei einem bestimmten Teil von Menschen gefragt ist. Ja. Sondern, und das führt bei vielen Männern zur absoluten Überforderung, weil sie einfach dem nicht mehr nachkommen können. Manche natürlich auch nicht wollen.
Vielleicht nur ergänzender, interessanter Aspekt, du hast es erwähnt bei den Femiziden. Wie kann es sein, dass die Häufigkeit, dass eben diese männliche Gewalt aus dem direkten Umfeld passiert? Gibt es da irgendwie eine soziologische Erklärung oder einen Hintergrund? Ist der recht einfach zu benennen?
Ja, also die Einfachheit, was das betrifft, wäre die, Frauen müssen Angst haben, zu Hause Gewalt zu erleben oder auch getötet zu werden, also im familiären Umfeld. und Männer in der Öffentlichkeit.
Warum ist das so?
Straße.
Warum ist die Frau zu Hause so gefährdet?
Ja, weil sie einfach quasi hier der Gewalt, der männlichen Gewalt, also viel freier in diesem intimen Rahmen ausgesetzt ist. Ja.
Okay. Was ja irgendwie so für mich zumindest ein leichter paradoxes Element ist, dass ja in einem geschützten Bereich, in einem nicht immer, aber emotional zumindest stabiler als beim Fremden, man sich kennt und trotzdem da die Gefahr so hoch ist, dass dann der Partner sozusagen, der männliche, die Frau dann misshandelt oder Gewalt anwendet.
Ich glaube, der Punkt ist der, dass bei Männern irgendwann einmal sozusagen die Sicherung durchbrennt. Ja? Also dass sozusagen es nicht möglich ist, gewaltfreier zu kommunizieren, sondern dass der Ausweg, den Männer dann haben, ist Gewaltausübung bis Auslöschung dieser Frau, dieser lästigen oder brutalen oder was auch immer gegenüber. Ja? Mhm. Während die Männer viel mehr Angst haben müssen in der Öffentlichkeit durch Messerstechereien oder sonst welche sagen wir mal, männlichen Attribute ums Leben zu kommen, ja? Als zu Hause.
Mhm. Okay. Stichwort Vorbilder vielleicht. Wie wichtig gerade für Männer, für junge Männer, für Buben ist, die Vaterrolle jetzt spezifisch beim Heranwachsen im Erziehungsprozess, wie war das bei dir zum Beispiel?
Das ist eine schwierige Frage.
Kann das einiges erklären im Nachhinein?
Ja,
oder?
Ja, eindeutig. Ja. Ja. Also ich habe erlebt, also mein Vater hat sich sehr schwer getan, er hatte eine sehr dominierende Mutter, die auch ökonomisch einfach das Ganze bestimmt hat. Und ich habe meinen Vater als sehr schwach erlebt, ja. Und ich hätte mir gewünscht, einen starken Vater zu haben. Ja. Das hatte ich leider nicht. Und deswegen war es für mich wichtig, für meinen Sohn, also ich war 3 Jahre in Karenz, damals noch sehr unüblich als junger Mann, als Jungvater, ich war damals 36, zu Hause zu sein und Alleinerzieher zum Teil zu sein. Und mir war wichtig, sozusagen ein sehr nahes Verhältnis zu meinem Sohn zu bewahren. Und das haben wir bis heute. Und eines meiner schönsten Erlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte, war, wie ich einmal nach Hause gekommen bin und mein Sohn hat sehr viele Freunde gehabt und die haben immer gewartet drauf. Die wollten immer mit mir diskutieren, weil ich diskutiere halt auch gerne. Ne? Und dann komme ich nach Hause und dann haben sie genau diese Frage, ob es männliche Vorbilder gibt, ja? Gestellt und diskutiert, aus der Musik und was Gott was. Und mein Sohn sagt ganz klar, ich bin sein Vorbild. Ich bin dort gestanden und mir sind die Tränen runtergekommen, weil das etwas war, was so tief in mein Herz quasi gedrungen ist, was ich immer gern gehabt hätte, dass mein Vater das sagen würde auch, ja, dass ich das als Orientierung gehabt hätte. Ich hatte allerdings den Großvater, ja, der für mich so ein Idealbild war. Ja. Und dass ich das aber meinem Sohn, und mein Sohn ist Sozialarbeiter, fängt jetzt eine Psychotherapie-Ausbildung an, hat eine Politikwissenschaftler-Ausbildung. Also er geht in eine ähnliche Richtung, ohne dass ihn jemals mit der Pistole vorgehalten hätte. Und jetzt machst du das Gleiche wie ich. Ja? Aber so diese Grundhaltung, glaube ich, konnte ich ihm weitergeben. Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz.
Das ist das ideale Bild, um die Klammer zu schließen. Der Mann, der weint, den haben wir ja kurz dann beim Wordrap schon begonnen. Vielleicht noch als letzte Frage, wie viele Therapeuten hast du schon braucht bis jetzt? Oder hättest du gebraucht? Hast du einen gebraucht? Hast du einen verwendet?
Ja, ja. Ich habe mehrmals schon durchaus einen Therapeuten aufgesucht. Und wobei ich unterscheiden möchte, einen Psychotherapeuten oder einen Supervisor. Supervisor eher dort, wo es um eine berufliche Gärungsphase ging, wo es bei mir eng zuging, wo eben nicht klar war, wohin geht denn die Reise, was das betrifft. Und Psychotherapie mehrmals, wenn ich in einer Beziehungskrise war, die hatte ich durchaus. Also ich bin kein Teflon neuer Mann, sondern.
Und du kannst ja nicht genauso selbst therapieren dann.
Das ist schon gar nicht. Okay. Ja. Obwohl natürlich mit einem Mann mit einer narzisstischen Kränkung, würde man meinen, natürlich auch den Anspruch hat, alles selber zu lösen und im Griff zu haben.
Perfekt, dann sage ich vielen Dank, lieber Martin, für diese Einblicke, für die Ehrlichkeit, für die Offenheit. Der Hinweis auf dieses großartige Erfolgsprojekt. Projekt ist es nicht, das ist eine Institution. Jeder, der Lust hat, das zu unterstützen, ist hiermit aufgerufen, das auf welche Art auch immer zu tun. Über die Politik haben wir jetzt nicht geredet, vielleicht beim nächsten Mal. Ich glaube, das bräuchte dann eine eigene Sendung, welche Möglichkeiten und Hebel es geben sollte und geben würde. Und ja, das behalten wir uns auf. Und alle Männer, die zuhören, sind aufgefordert, sich zu melden, gerne auch bei dir zu reden, über Gefühle, über alles Mögliche. In diesem Sinne, Martin, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung und es hat mir wirklich Spaß gemacht.